Hallo und herzlich willkommen im Devs Love It Podcast. Wir haben ein bisschen Lampenfieber, die Videoleuchte ist voll aufgedreht und ja, wir haben halt einen Special Guest für uns eigentlich so ein bisschen da, weil ich würde sagen, es ist eine Person, die uns schon viele Jahre so ein bisschen nebenbei begleitet, weil wir schon ja ein paar Jahre einfach dabei sind hier in der Webwelt, der Alex und ich. Und da gibt's so ein paar Personen, sage ich mal, ein paar wenige, die man einfach so kennt, weil die in einer ähnlichen Zeit auch gestartet sind wie wir und eigentlich das Internet so ein bisschen mit geprägt haben. Ja, Spannung steigt. Alex, wen haben wir heute zu Gast?
Vitali Friedman. Das ist unfassbar, er ist wirklich hier. Wir können uns echt, also wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank. Also die Lampe habe ich auf und die ist richtig riesig breit, also wirklich hell. Insofern, ich glaube, ich kriege jetzt sogar fast eine Verbrennung gleich. Ist okay, ist aber gut. Sehr schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank
dafür. Ja, sehr cool. Ja, man kennt dich ja auf jeden Fall vom Smashing Magazine. Ich glaube, das ist so, was die meisten unserer Zuhörer hier kennen und mit dir in Verbindung bringen, würde ich jetzt mal behaupten. Gibt natürlich auch noch andere Themen, die du machst. Aber vielleicht bleiben wir kurz beim Thema Smashing Magazine. Und wir waren auch, der Alex und ich, glaube ich, jetzt zweimal, also ich war zweimal auf der Smashing Conf. Die erwartet uns ja auch wieder jetzt im September. Was habt ihr denn da Schönes vorbereitet?
Ja, also wir sind ja jetzt schon seit, weiß nicht, 2012 oder so, machen wir Smashing Confs überhaupt. Und das ist immer so eine wichtige Geschichte für uns. Also eigentlich, wenn ich ganz, also ich kann ja ehrlich sein, oder? Ganz ehrlich.
Natürlich.
Ganz ehrlich sein. Also es ist damals 2012 oder 13, ich weiß auch gar nicht, wann wir da angefangen haben. Die Idee war eigentlich, ach, ich will, dass wir so wirklich so eine coole Community, ein Community Spirit schaffen und dass wir die richtig interessanten Leute, die dann irgendwas bewegen, dass wir sie in eine schöne, für die meisten Sprecher dann unbekannte Stadt Freiburg bringen. Ach, wäre das doch schön. Und dann hat das irgendwie geklappt und wir hatten dann wirklich unglaubliche Erfahrungen. Und ich weiß noch ganz genau, damals Luke Robleski, der dann quasi direkt vor dem historischen Kaufhaus in Freiburg da war. Das war für mich wirklich so, ein unglaubliches Abenteuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich gar nicht erwartet. Und wir haben das hier zusammen gemacht mit Mark Thiele, der ja auch Beyond Tolerant Konferenzen macht. Ein sehr, sehr guter alter Freund. Und es war unglaublich faszinierend. Und wir haben dann immer weiter gemacht und das ihm irgendwie weitergetragen. Weil es gibt ja immer coole Leute irgendwie, die irgendwas Cooles machen. Es ist halt jetzt wahrscheinlich etwas anders als jetzt vor 10 oder 15 Jahren. Aber diese Begeisterung für Web, die will ich immer transportieren. Das ist wichtig für mich. Weil ich weiß noch ganz genau, die Zeiten, ihr vielleicht noch auch, obwohl ihr seid ja sehr, sehr, die Zeiten vor dem Internet, bevor es das Internet überhaupt gab, da erinnere ich mich noch ganz gut dran. Und dann diesen Moment oder diese Zeitwende für mich persönlich dann zum ersten Mal auf Yahoo.com zu gehen, 1998, 97 vielleicht oder so, das war wirklich weltbewegend. Und ich möchte dieses Weltbewegende irgendwie transportieren für Leute, die vielleicht jetzt gerade reingekommen sind, vielleicht Studenten sind, vielleicht ein paar Jährchen unterwegs sind im Web. Und das versuchen wir halt in den Konferenzen zu machen. Und jetzt dieses Jahr in Freiburg dann auch, wo dann hoffentlich auch interessante neue Stimmen dabei sein werden, die auch ein bisschen aktiver jetzt geworden sind in den letzten Jahren, aber nicht unbedingt jetzt seit 30 Jahren dabei sind. Das ist halt wichtig, dass wir wirklich das als Podium sehen für interessante neue Leute, die irgendwas zu teilen haben.
Ja, auf jeden Fall. Also so haben wir auch, so habe ich persönlich auch immer die Smashing Conf wahrgenommen. Das war immer, da waren, sag ich mal, nie so die alten Hasen saßen. Es waren immer neue Impulse. Also man ist immer nach draußen und hat gesagt, ah krass, okay, das ist wieder ein Thema, worüber man einfach in seinem Alltag, in seiner täglichen Arbeit wieder ja mitdenken kann oder mitdenken sollte, was man jetzt mitgenommen hat. So habe ich eigentlich immer die Smashing Conf auch in Erinnerung.
Oh, das ist sehr nett.
Wie kam es eigentlich, dass ihr in Freiburg gelandet seid?
Ach, wenn ich ganz ehrlich sein soll, weiß ich das gar nicht mehr so genau. Weil wir haben uns damals noch irgendwie nach einem Ort gesucht, wo es halt nett zu arbeiten ist. Das war's. Was wir dann gemerkt haben, es waren ja viele Optionen eigentlich. Wir hatten da, was war das? weiß ich gar nicht, da gab es Münster noch, war in Aussicht und Wuppertal war in Aussicht. Da gab es verschiedene Orte. Und in Freiburg war dann unser Kollege, mit dem wir das quasi Smashing ganz am Anfang dann mit aufgebaut haben. Auch im Hinblick auf Werbung, auf Sponsorship und so Geschichten. Und das klang vernünftig, dass man dann sich halt ein Häuschen sucht in Freiburg. Aber da bin ich nicht lange geblieben, ehrlich gesagt. Nach 4 Jahren war ich schon wieder weg aus Freiburg. Aber die Firma gibt es natürlich immer noch weiter. Und mit Sitz in Freiburg, mit einem Büro, in dem ich noch nie war, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Wir haben nämlich ein Büro, sind nämlich umgezogen vor 2 oder 3 Jahren, ich weiß es gar nicht. Aber wenn dann Konferenzen stattfinden, sind wir halt auf der Konferenz im Historischen Kaufhaus in Freiburg. Ich weiß ja gar nicht, wie unser Büro aussieht, wenn ich ganz ehrlich sein soll.
Spannend.
Also nicht nur ich. Also die meisten Mitarbeiter arbeiten ja von überall, von Hongkong bis England und alles Mögliche dazwischen.
Ja, sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Wir haben jetzt so ein bisschen bei der Smashing-Conf geguckt und dazu passend ja auch das Smashing Magazine. Das hat sich ja auch extrem, sag ich mal, entwickelt, auch über die Jahre. Wie waren da eigentlich so Revue passierend für dich die letzten Jahre? Smashing, was waren da so deine Highlights? Was hast du da so mitgenommen? Also wie bist du da die Reise gestartet? Mit welcher, auch da wahrscheinlich mit einer ähnlichen Intention, eine Begeisterung zu schaffen fürs Web? Aber vielleicht erzähl doch mal, wie war das oder wie ist das für dich?
Also generell die Reise von damals bis heute.
Ja, das ist auch so etwas schwierig zu erzählen, weil irgendwann, wenn ich dann zurückblicke, das sieht man ja irgendwie gar nicht mehr. Das ist halt so einfach ein Teil dessen, was fühlt sich so an, als wäre das immer da. Ist genauso wie das Internet. Irgendwie ist immer da. Es ist immer da gewesen. Und am Anfang weiß ich noch ganz genau, wir hatten so ein relativ kleines Büro, alle sitzen beisammen, alle vor Ort. Wir hatten auch internationale Trainees, die wirklich von überall, von Island, Italien, ich glaube auch Südamerika kamen. Das war schon wirklich sehr, ja, das war unglaublich, ich weiß nicht, das fühlte sich wirklich fast unglaublich, dass überhaupt sowas möglich ist. Und im Laufe der Zeit haben wir dann angefangen, Produkte zu machen. Das waren dann Bücher und dann E-Books und dann waren das Konferenzen natürlich und dann jetzt Workshops und Online-Konferenzen und so weiter und so fort. Und das war so der Weg, der für mich sehr, wie kann ich es aber jetzt erklären, schwierig war zum Teil. Also es war irgendwie diese Entwicklung war flüssig an sich, aber ich suchte immer nach etwas, was mich wirklich begeistert, was mich immer nach vorne bringt. Und ich bin jemand, der, wenn ich ganz ehrlich sein soll, Alex, Dominik, ich langweile mich oft zu Tode, wenn ich dasselbe tun muss. Also aber wirklich, das nervt mich massiv. Ich bin wahrscheinlich ziemlich ungeduldig, wahrscheinlich, das hat man mir schon mehrmals gesagt. Aber auch, ich suche immer nach einer Herausforderung. Und das Problem war, wir haben dann immer diese Produkte und wir hatten dann unsere Bücher und wir hatten dann irgendwann wirklich diesen Rhythmus gefunden, wo wir uns relativ wohl, nicht wohl, aber komfortabel fühlten. Wir wussten, wie man ein Buch produziert, und das wissen wir jetzt auch. Wir wussten, wie man eine Konferenz organisiert, das wissen wir jetzt auch. Aber ich suche immer nach etwas Neuem. Und das war immer so wahrscheinlich das, woran ich mich am besten erinnere. Also diesen Moment, der wahrscheinlich einfach mal so eine Art Verständnis, würde ich mal wahrscheinlich sagen, dass, das ist okay, das ist ein gutes Produkt, das ist ja auch schön, aber wie kann man das besser machen? Also viel besser. Das führt erstmal zu einer Krise, aus der man dann wieder rauskommt irgendwann und etwas Neues macht oder ein neues, besseres Buch macht oder eine Konferenz macht oder was auch immer. Daran erinnere ich mich sehr, sehr gut. Diese Phasen von Innovation wahrscheinlich, wo man dann immer denkt, okay, was kann man jetzt noch machen? Und daraus entstehen dann wirklich sehr super coole Sachen. Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend. An sich ist es aber immer so eine sehr langsame Weiterentwicklung. Ich bin jemand, der wirklich, ich würde nicht sagen, jetzt langsam ist im Hinblick auf Adaption von neuen Techniken, neuen Technologien. Ich springe auch mal auf ein neues Tool oder ein neues Gerät oder was auch immer. Das ist kein Problem für mich. Aber was unsere Arbeit angeht, was das Werk angeht, also diese Publizierung, diese Konferenzen, diese Experiences, da will ich das so weit schleifen, also nicht schleifen, verfeinern wahrscheinlich über die lange, 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 lange Zeit. So, das ist im Endeffekt für Leute, die dann vielleicht zum ersten Mal reinkommen, in einer Konferenz zum Beispiel, dass es sich das gut anfühlt. Und das braucht sehr viel Geduld. Und dazwischen gab es immer diese Phasen von wirklich, oh, was machen wir jetzt? Wie können wir das wirklich komplett neu erfinden oder sowas? Und das ist immer spannend.
Und wie geht man diese Schritte? Also wie schafft man es, diese Steps immer wieder hinzubekommen von, okay, wir haben jetzt eine Firma gegründet, okay, jetzt releasen wir ein Buch, jetzt machen wir irgendwie E-Books, jetzt machen wir eine Konferenz, jetzt machen wir irgendwie Videokurses. Wie schafft man es, diesen nächsten Schritt dann auch zu gehen? Also ich meine, da steckt ja auch wahrscheinlich viel Zeit, viel finanzielle Mittel auch dahinter. Ja, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Man stellt es ja nicht irgendwie auf die Beine ohne finanzielle Mittel. Und da dann den richtigen Schritt zu gehen, wie schafft man das?
Ja, also wir versuchen da natürlich schon immer sicherzustellen, dass das alles mehr oder weniger vernünftig ist und dass wir nicht einfach mal alles riskieren, nur weil jemand meistens oder oft ich eine verrückte Idee hat. Aber wir sind auch quasi, wir versuchen oft so langsam ranzugehen und versuchen mit möglichst wenig Mitteln einfach mal auszutesten, auszuprobieren, was möglich ist. Das ist halt immer wichtig für mich auch gewesen. Also was zum Beispiel natürlich ein Problem für uns war 2020 an sich, das für alle natürlich auch. Das war heftig, weil natürlich wir keine Konferenzen machen konnten, Bücher verschicken, überall in der Welt war auch sehr schwierig. Also das war nicht so einfach. Und da muss man halt natürlich in diesen Zeiten etwas erfinden. Also man sagt ja immer, es gibt zwei Phasen, wenn man erfinderisch wird. Entweder wenn es einem langweilig wird oder es wird halt schlecht. Also richtig schlecht. Und bei uns gab es halt beides, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann 2020 mussten wir uns wieder erfinden, aber dann haben wir uns so erfunden, wie wahrscheinlich die meisten das gar nicht mitbekommen haben. Weil was wir auch noch hinter den Kulissen aktiv machen, ist so eine Art Consulting mit großen, kleinen und mittleren Unternehmen, Projekten und so weiter. Das nimmt an sich ziemlich viel Zeit eigentlich. Oft meine Zeit, aber auch der Zeit meiner Kollegen zum Teil, so dass man das gar nicht auf Smashing sieht. Ja, aber das ist halt das, was wir machen mussten zum Teil, 2020 und so weiter, um dann irgendwie einfach mal eine Art Buffer zu haben.
Also das heißt, ihr seid auch eine ganz normale, also normale in Anführungszeichen, Firma? Also mir war nämlich gar nicht bewusst, dass ihr auch irgendwie Dienstleistungen oder so anbietet.
Ja, eben, das ist ja nicht das, was wir wirklich so vermarkten, sage ich mal. Also zumindest nicht intensiv. Also es ist meistens ich oder meine Kollegen oder meine oder kleine Teams, die wir dann aufbauen. Nicht unbedingt unter der Smashing Brand, aber so jemand schreibt uns an und möchte vielleicht irgendwie ein Designsystem verbessern oder eine Art Performance Audit oder sonstiges oder langfristig irgendwas verbessern, seit Redesign oder sonstiges. Und dann setzen wir uns ran und denken, wie können wir das machen? Wenn ja, dann wenn brauchen wir, wie machen wir das? Wie bauen wir das auf? Und so weiter. Und das nimmt, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ziemlich viel der Zeit, die jetzt zumindest bei mir aufgeht für Projekte dieser Art. Das ist halt auch ein Teil davon, was wir tun.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mal eine neue Neuigkeit für uns auf jeden Fall. Man sieht es halt eben nicht von außen. Einziger Punkt, der vielleicht darauf hätte deuten können, war, ich glaube, wir hatten es gelesen, auf dem LinkedIn-Profil stand auch sowas wie UX-Berater für das Europäische Parlament. Das zählt dann so ein bisschen dazu, oder? Also ist das jetzt eine feste Position, die du da hast, ein längeres Projekt, oder?
Ja, das ist in der Tat ein längeres Projekt. Das dauert jetzt seit, also eigentlich hat es angefangen wirklich vor 2 Jahren etwa, würde ich sagen. Und das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch, weil das ist ein relativ komplexes Projekt mit verschiedenen, also natürlich Stakeholders, aber auch Komplexität, die dahinter steckt. Das sieht so aus nach außen wie eine kleine Webseite, aber das ist eine riesige Webseite. Eigentlich ein Universum von Webseiten, etwa 200 davon fallen unter dem Umbrella, sagen wir mal, Europäisches Parlament. Und das, die große Ambition, die wir dahinter haben, jetzt ist quasi so ein Redesign im Hinblick auf bessere Navigation, bessere Suche. und eigentlich dieses Universum irgendwie auf neue Beine zu stellen, sage ich mal. So ähnlich wie Golf de Tiquet das gemacht hat vor 5 bis 10 Jahren. Ganz großes Relaunch, ganz großes Redesign. Und das ist halt sehr, sehr komplex, vor allem im Hinblick auf Geschichten wie Informationsarchitektur, Navigation, Suche und all das, aber auch interne Prozesse natürlich. Das ist, da versuchen wir möglichst viel zu verbessern natürlich. Also ich muss auch ehrlich sagen, in dem Fall bin ich das meistens, nicht das Machine-Team.
Und wie sieht da so eine Zusammenarbeit aus mit dem Europäischen Parlament? Also ich meine, das ist ja als Customer jetzt eine mega Referenz auch irgendwie, ja. Und man kann sich auch vorstellen, ein Parlament ist wahrscheinlich auch sehr bürokratisch. da muss man wahrscheinlich auch viele Prozesse einhalten.
Ja, ich denke, das sind eher die Geschichten, dass man die Prozesse verstehen muss. Also die erste Sache, die man machen muss, ist natürlich überhaupt verstehen oder versuchen zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, was alles involviert ist. Nicht nur im Hinblick auf Menschen und Prozesse, sondern auch Legacy-Systeme, technische Herausforderungen, die Art und Weise, wie Code geschrieben wird, wie Design konzipiert wird, all diese Geschichten. Und dann so langsam sich ranfassen und zu schauen, wie wir das wirklich verbessern können. Weil die eine Geschichte, die finde ich sehr wichtig ist, so grundsätzlich in jedem Projekt, nicht nur dem Projekt von der EU, vom Europäischen Parlament, aber so grundsätzlich, man muss wirklich sehr klare Ziele vor Augen setzen. Also wirklich klar, nicht im Hinblick, nicht einfach mal, lass uns mal die Webseite verbessern, sondern KPIs setzen. Das heißt, Performance Budgets, wir nennen das Sustainability Budgets, weil in unserem Fall betrifft das nicht nur Performance, sondern auch Waste, also Digital Waste. Es gibt vieles, was veröffentlicht wird und fast nie benutzt wird. Und das wollen wir reduzieren. Es gibt vieles, das im Archiv liegt seit Jahrzehnten, also wirklich buchstäblich seit Jahrzehnten, nie gebraucht wird. Also massive Kosten natürlich im Hinblick auf Storage, aber auch total unnötig und verwässert eigentlich nur Suchergebnisse, so Geschichten. Aber auch sowas wie Design-KPIs zum Beispiel. Die Art und Weise, wie wir Design messen, wie wir UX messen, für verschiedene Gruppen, Zielgruppen, verschiedene Aufgaben, die sie dann zu erfüllen haben, sei es Journalisten, sei es MEPs, Members of the European Parliament, oder jemand, der überhaupt einfach mal auf die Webseite kommt und irgendwas nachschauen muss. Das heißt, es gibt ganz klare, messbare Ziele, die wir erreichen wollen. Und das war fast das Erste, was wir etabliert haben. So dass alles, was gemacht wird, basiert darauf, was wir entweder gemessen haben oder was wir noch messen werden. Oder halt Research oder halt Best Practices von Accessibility und Performance to Sustainability und Design KPIs.
Und wie lange würdest du diesen Prozess also wie lange habt ihr jetzt für diesen Prozess gebraucht, um diese Ziele zu definieren? Also man stellt sich ja immer vor, oder viele auch Kunden denken ja, ja okay, wir machen mal einen Relaunch, dann sind wir in 4 Wochen fertig und gut ist, dann machen wir einen Launch und dann interessiert sich eh keiner mehr für die Seite, was irgendwie Messbarkeit, Performance und Co. angeht. So, und jetzt hast du ja eben schon angedeutet, dass es 1 bis 2 Jahre schon das Projekt geht und jetzt interessiert mich tatsächlich gerade, an welcher Stelle stehen wir denn? Sind wir schon in einer Umsetzung oder habt ihr jetzt vielleicht wirklich 1 bis 2 Jahre erstmal KPIs definiert?
Nein, das ist natürlich, geht so viel schneller, als man denkt. Also wir sind insgesamt, glaube ich, jetzt 6,5 Leute und ein paar Entwickler. Mehr ist das nicht, erstmal. Und natürlich, da wir so viele Webseiten haben, die auf verschiedenen Stacks laufen, verschiedene Technologien, Databases, alles Mögliche, das sind ja so viele verschiedene Units, die halt involviert sind, wird das quasi stufenweise online gehen. In der Tat erwarten wir, dass die erste Alpha-Version wird jetzt in den nächsten Wochen rauskommen. Das wird aber sehr hoffentlich, ich denke schon, also wie meine Kollegen haben da wirklich gute Arbeit gemacht, das wird schon sauber sein, das wird leicht sein, wir haben ein Budget definiert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nennen darf oder nicht, aber das ist nicht so schwierig, nicht so wichtig wahrscheinlich. Also wir wollen, dass im Schnitt so unser Base-Performance-Budget für fast jede neue, das ist wichtig erstmal, fast jede neue Webseite, die geliefert wird, eine Seite darf nicht mehr als 270 Kilobyte wiegen.
Okay.
inklusive allem. Also
auch Bilder, Videos.
Von CSS, JavaScript, okay. Bilder, also okay. Videos nicht. Also es gibt halt ja. Multimedia-Inhalte, Multimedia-Seiten, die werden wahrscheinlich mehr wiegen. Aber wir sind da sehr ambitioniert. Und diese Ziele haben wir eigentlich definiert, basiert darauf, was wir so im Schnitt für Content haben. Was man anhand von ersten Proofs of Concepts oder Prototypes machen kann heute im Hinblick auf CMS, das wir haben und so weiter. Also das ist alles halt möglich. Ja. Im Hinblick auf Design, aber wir haben auch ganz klare Ziele definiert, sehr, sehr früh. Also für uns ist das klar zum Beispiel, dass wenn wir wissen, was Leute auf den Seiten von dem Europäischen Parlament machen, wir haben dann so eine Liste wirklich aufgemacht, wo wir nach Research, was eigentlich Leute tun, was sind die typischen Aufgaben, die sie tun. Wir müssen mindestens 80% Success Rate haben. 80% Success Rate. Das ist halt unser Design Goal, also das wichtigste Design Goal, das wir haben. Das heißt, wir können hingehen und alle, naja, 3 Monate oder 6 Monate, abhängig davon, wie schnell wir deployen können, wie schnell wir Änderungen durchführen können, werden wir die gleiche Zielgruppe holen zu uns, unterschiedliche Leute, aber gleiche Zielgruppe, und ihnen dieselben Aufgaben stellen. Wir brauchen wahrscheinlich ungefähr 15 bis 18 Leute, die dann jeweils 12 bis 14 Aufgaben lösen, nicht Aufgaben lösen, sondern Aufgaben haben, zum Beispiel finde die aktuelle, das aktuelle Draft von, weiß nicht, GDPR, sage ich mal. Ne? Und dann so schauen wir, wie lange sie brauchen und wie erfolgreich sie dabei sind. Und unser Ziel ist 80%. Und wenn es auf Performance angeht, naja, klar, Accessibility sowieso, aber auch dieses Performance Goal. Und wir haben die Ziele relativ früh definiert, also zumindest im Hinblick auf Tasks, Design, KPIs. Technische Sachen kamen dann eher später, weil wir erst später angefangen haben zu prototypen.
Mhm. Aber also, wie lange habt ihr jetzt ungefähr gebraucht, um diese KPI-Definition-Phase abzuschließen? Also, dass man wirklich.
Das war wirklich nicht lange. Also, im Grunde genommen sind wir hingekommen und, also, davor wurde noch viel Research gemacht, sodass wir wussten dann, was Leute eigentlich tun. Und da mussten wir aber noch natürlich diese Aufgaben definieren. Das hat etwas gedauert und so weiter. Aber so an sich lief das alles in parallel zu den eigentlichen Verbesserungen. Weil zum Beispiel, es gibt Dinge, die man relativ schnell immer verbessern kann. Also, Schildgröße vergrößern, Accessibility verbessern und so Geschichten. Ja, das kann man machen. Aber wir mussten natürlich noch diese Design Language quasi entwickeln. Also ich würde sagen, also die KPIs an sich waren nicht das Problem. Das war, weiß nicht, für Design vielleicht ein paar Monate maximal und dann für Entwicklung, für Sustainability Budgets dann vielleicht noch einmal. Das war es mehr definitiv nicht. Wahrscheinlich viel kürzer als das.
Aber das meinte ich mit, dass manche Kunden ja die Erwartung haben, dass man innerhalb eines Monats irgendwie die Webseite launcht. Aber ihr habt euch jetzt, gut, okay, das war das EU-Parlament, muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen, ja, klar. Aber da sind ja die Erwartungen sind ja komplett andere, als es eigentlich ist. Ja, also dass man.
Ja, aber das ist ja auch etwas anders, weil natürlich wir erwarten, dass diese neue Webseite, die irgendwann mal hoffentlich bald live geht, die wird auch, naja, mindestens ein Jahrzehnt, würde ich sagen, bleiben und dann natürlich sich weiterentwickeln. Es ist halt nicht so ein Landingpage. Und das ist auch wichtig zu verstehen, natürlich, dass die Art und Weise, dieses Designsystem, das wir dann aufbauen, ich meine, meine Kollegen aufbauen, mehr als ich, natürlich, dass das dann an Third Parties und so weiter weitergegeben wird für Kampagnen, die gelauncht werden müssen, Marketing, was auch immer. Insofern, das ist schon ein etwas größeres Projekt, natürlich, klar.
Und wie schafft man das alles unter einen Hut zu bringen? Und auch den Überblick zu behalten.
Mit ganz viel Mühe und ganz viel Patience. Ich habe vergessen, wie Patience auf Deutsch ist. Geduld, ja, mit ganz viel Geduld, ja. Es ist, wenn der Wunsch da ist, Dinge wirklich zu verbessern, dann wird man schon einen Weg finden, sie zu verbessern. Man muss nur halt oft ziemlich viel Aufmerksamkeit diesen kleinen Details geben, von Sustainability bis zu, naja, die Links sollten im selben Fenster öffnen, nicht in einem neuen Tab. Und so kleine Geschichten, die immer wieder dann aufkommen. Da muss man halt eine Entscheidung treffen und sagen, okay, wir machen das so, das ist unsere Entscheidung und dann Designsystem und so weiter. Es ist einfach nur die Frage, wenn wir alle quasi allein sind in dem, was wir tun wollen, da findet man schon einen Weg. Nur man sollte vielleicht auch immer wieder mal ein bisschen stur sein.
Ja, ich glaube, es müssen halt auch manchmal einfach Entscheidungen getroffen werden, ja, die man dann auch beibehält und eben nicht dann wie ein Windchen im Wind, ein Fähnchen im Wind, sich dann dauernd die Meinung wechselt, ne?
Ja, aber Alex, ich denke, das ist auch so, dass es ist mir meistens nicht so wichtig, dass ob das jetzt in meiner zu meinem Gunsten entschieden wird oder nicht. Ich will, dass eine Entscheidung getroffen wird, weil wir gemerkt haben oder gesehen haben oder gemessen haben, dass es besser funktioniert, selbst wenn das vom Stil her zu mir gar nicht passt und ich das gar nicht mag. Das geht nicht um mich. Das ist mir egal. Was mir wichtig ist, dass wir eine Entscheidung getroffen haben. Dieses Thema ist geschlossen. Es sei denn, wir wollen sie wieder öffnen und dann wieder ausdiskutieren, weil Dinge sich verändert haben. Aber mir ist es viel wichtiger, dass, okay, wir haben das entschieden, gut, das wird jetzt so sein. Und ist gut, okay, das ist völlig okay für mich.
War das denn schwierig, so KPIs zu etablieren überhaupt erstmal? Also das ist ja schon so eine Geschichte, jetzt gucken wir uns mal herkömmliche Kundenprojekte an, eher noch unüblich, dass man das überhaupt macht, ja. Und jetzt kommt jemand und sagt, okay, wir machen jetzt direkt mal 50 KPIs und die sind auch irgendwie mit einem 80-prozentigen Success Factor, User Success irgendwie definiert. Das sind ja schon irgendwie ein paar Forderungen, die man da stellt an auch die Zukunft irgendwie. War das einfach? Also gab es da direkt viel Zuspruch oder musstest du da auch eher für kämpfen und sagen, guck mal hier,
Also ich denke, das Spannendste für mich ist, irgendwie musste ich in den letzten Jahren, weil das ist halt das eine Projekt, aber es gab auch andere Projekte, ich musste irgendwie beweisen, dass das, was ich tue, wirklich Erfolg bringt oder Impact hat. Also ich bin jetzt nicht jemand, der eingestellt wird und sagt, oh, lass uns mal das ein bisschen schöner machen, vielleicht wird es so besser. Sondern das sind meistens Firmen, Unternehmen, die dann wirklich ganz klar Reports sehen wollen. Wie war das davor, wie war das danach und was hat sich eigentlich verbessert? Hoffentlich. Oder verschlechtert, man weiß es ja nie. Insofern, wenn ich dann reinkomme, dann gibt es für mich keine Wahl. Also ich kann nicht failen. Also Failure is not an option für mich. Ne? Das kann ich nicht... Also es sind ja auch oft Teams, die dann halt dabei sind, die dessen Zeit eigentlich ziemlich viel kostet auch für Unternehmen. Und sie werden dann für dieses Projekt, weil aus einem Grund oder einem anderen, halt genommen und das wird gemacht. Und wenn, ich kann dann einfach nicht hingehen und dann einfach mal tun, was ich will. Das geht so nicht. Sondern ich muss dann wirklich fast Beweise haben, wirklich sowas wie Evidence haben, sodass die Dinge sich verändert haben. Und im Grunde genommen, was ich noch wirklich deutlich machen kann, dieses Testing, das ist gerade das, was ich erst vor 20 Minuten gemacht habe, nach 20, vor 30 Minuten, weil deshalb war ich auch so spät dran. Sorry dafür, meine Freunde.
Hätte keiner gewusst, Vitali. Hätte keiner
ja,
gewusst.
Aber das ist okay. Das ist ja ehrlich. Das ist ja ehrlich. Aber das ist nicht kompliziert. Also wir brauchen eigentlich nur ein klares Verständnis davon, was Leute eigentlich mit unserem Produkt machen. Was machen Sie mit unserem Produkt? Müssen Sie, weiß nicht, irgendwas aus Excel importieren? Müssen Sie irgendwas exportieren? Müssen Sie diese Filter setzen? Müssen Sie Suche viel? Was auch immer. Wir definieren halt 12 Aufgaben, die Leute tun. Ja, und da muss ein Verständnis dafür da sein beim Unternehmen oder beim Department für ein Produkt oder was auch immer. Ja, das ist repräsentativ für das, was unsere Kunden machen. Und dann bringen wir 15 bis 18 Leute rein. Es kann auch unmoderiert sein, aber es kann auch moderiert sein. Wir bringen sie rein, wir geben ihnen diese Aufgaben, wir schauen, wie sie sie lösen, wie hoch die Success Rate sind. Wir wollen ja 80% haben. Und wenn wir bei 40% sind, dann müssen wir schauen, was wir ändern. Und dann ändern wir was und dann machen wir genau dasselbe 3 Monate später. Und wenn das dann 50% wird, dann sind wir auf einem guten Weg. Und das war's. Also es ist nicht so, dass wir dann quasi 50 verschiedene Prozesse oder Methoden involviert haben oder etablieren mussten, sondern einfach alles wird gemessen, davor, danach und als wir weitergehen, vorangehen, dann gibt es hoffentlich einen ganz klaren Hinweis oder ganz klar Daten, die darauf hinweisen, dass es besser funktioniert. Also so kompliziert war das eigentlich gar nicht.
Ja, aber was man bei dir jetzt heraushört, ist ja auch, dass man auch Zeit einfach braucht. Also Veränderungen benötigen auch Zeit, um ihre Wirkung irgendwie zu zeigen.
Oh ja, sicher, natürlich. Ja, weil aber man muss dafür auch Before and After haben.
Genau,
das ist,
genau.
Das ist ganz wichtig.
Genau, ja. Und weil das ist ja auch meistens so ein Punkt, den viele irgendwie verkennen, wenn es heißt, okay, wir haben jetzt eine neue Webseite gelauncht, jetzt erwarten wir irgendwie total die hohen Besucherzahlen und die Verkäufe sollen jetzt hochgehen, Kontaktformulare explodieren komplett. Aber das ist ja nicht so in den meisten Fällen. In den meisten Fällen wundern sich dann alle, ist doch gar nichts passiert.
Ja, das kann sein, aber es kann auch sein, dass wir vielleicht dann an der falschen Stelle angesetzt haben.
Ja.
Also genau. Ich finde zum Beispiel bei E-Commerce, bei Checkout, da gibt es so viele kleine Details. Also eigentlich gibt es zwei Stellen, an denen man wirklich verbessern kann. Massiv, so dass man wirklich einen Impact messen kann. Das ist auf einmal der Product Page. Man sagt ja immer, lass uns mal eine schöne, saubere Product Page machen. Eine Product Page muss nicht sauber sein. Sie muss nicht gar nicht sauber sein. Da muss so viel Info drin stecken, sodass Leute überhaupt gar keine Möglichkeit haben, irgendwie nicht mehr zu wissen, wird das passen oder wird das nicht passen. Das muss einfach funktionieren. Und da muss auch sehr, sehr viel rein. Da gibt es viel zu optimieren. Zum einen natürlich muss natürlich Checkout funktionieren, das sowieso. Wenn Checkout nicht funktioniert, dann good luck. Ja, aber auch, und das finde ich auch wichtig, wenn wir dann schauen, viele Leute irgendwie kommen in Checkout, aber kaufen dann nicht. Meistens ist das Problem, ist, dass sie einfach nicht wissen, wie sie dann vorankommen. Aus einem Grund oder aus einem anderen. Ja, und das ist entweder, weil sie nicht so sicher sind, dass das das richtige Produkt ist, sondern sie wollen nur den kompletten Final Price sehen in Checkout. Oder Error Messages. Und ich würde sagen, das Erste, was wir optimieren würden, sind Fehlermeldungen. Sehr oft sind sie sehr generic und helfen überhaupt nicht. Vor allem auch, ich spreche jetzt nicht nur von Checkout, sondern auch von B2B-Prozessen, was weiß ich, Mortgage Application Forms, all diese Geschichten. Ne? Aber meistens Fehlermeldungen und Product Page oder the Starting Point von dieser Journey as well. Auch. Also das sind Dinge, die wirklich, wirklich massiv Impact haben können. Aber UI an sich, also jetzt ein bisschen größer, die Schriftgröße machen und ein bisschen Farben anpassen, das ist wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Also eine große, liebe Freunde, große Schriftgröße ist immer gut. Ist immer gut. Man sollte nicht bei 16 anhalten. 18 ist gut, 20 ist gut, 21 ist gut, ist kein Problem, alles gut. Aber ich glaube, dass wenn man nur jetzt von 19 auf 20 Pixel kommt, das wird überhaupt nichts bringen. Im Hinblick auf als Business Metrics, vermute ich mal.
Was sind so deine Top 3 KPIs?
Also es sind immer zwei, die ich immer reinbringen würde. Zum einen sind das Task Success Rates, da wollen wir, wie gesagt, 80% haben, aber auch Task Success Time. Das heißt, wir messen eigentlich die Zeit. Die Leute, die aus unserer Gruppe passen, also die wirklich unsere Kunden sind oder Besucher, was auch immer, wie viel Zeit brauchen sie, um einen Prozess abzuschließen? Na, das kann natürlich sehr schwierig sein, manchmal das zu messen. Zum Beispiel, wenn man dann, wie gesagt, in einer B2B-Umgebung ist und dann gibt es halt zum Beispiel sowas wie Mortgage Application Form. Naja, wie weiß man das? Manchmal gibt es genug Daten, sodass man den Prozess relativ schnell abschließen kann. Manchmal muss man den Kunden anschreiben und dann Antworten abwarten und so weiter. Aber wir gehen davon aus, dass zum Beispiel fast alle Informationen da sind und da gibt es vielleicht irgendein Formular oder irgendwas, was vielleicht noch fehlt. Okay, das ist ja vielleicht realistisch. Das Wichtigste ist, dass es realistisch ist. Und dann geben wir dies als Content, als Inhalt für die Leute, die das dann eigentlich durchführen, fast jeden Tag damit arbeiten und schauen, wie erfolgreich sie damit sind und wie viel Zeit sie dafür messen, dafür brauchen. Das ist eigentlich, und dann schauen wir uns den Durchschnitt an. Das sind die zwei, die sind immer wichtig. Das andere, was wirklich sehr abhängig davon ist, was wir tun, ist halt das Dritte. Und beim Dritten, sehr oft ist Suche sehr wichtig. Und deshalb setzen wir sowas wie Search Quality Score. Das ist relativ einfach. Wenn man dann nach etwas sucht, zum Beispiel, wenn das eine Public Webseite ist, wie zum Beispiel Europäisches Parlament, dann schauen wir mal einfach mal, okay, wonach haben Leute im letzten Jahr gesucht? Was waren die Top 100 Queries, die letztes Jahr kamen? Okay, da kriegen wir eine Liste von 100 Top-Queries. Damit gehen wir dann zu Editorial und fragen, liebe Editors, was müsste eigentlich in Top 5 sein, wenn Leute danach suchen? Was ist repräsentativ für diese Anfragen? Dann geben sie uns eine Liste. Dann haben wir eine Liste von 100 Search-Queries und etwa 400 bis 500 URLs, die auftauchen müssen. Also 3 bis 5 pro jede Suchanfrage. Und dann schauen wir, okay, wenn wir jetzt suchen, heute suchen, bei unserer Suchmaschine oder bei unseren Suchmaschinen, was taucht jetzt eigentlich in Top 5? Und dann matchen wir Top 5, das wir jetzt haben, gegen Top 5, das wir uns Editors gegeben haben. Und daraus ergibt sich ein Score, wenn man das 100 Mal macht. Und sehr oft bei vielen Suchmaschinen wird es 20-30% sein. Und das ist sehr, sehr schlecht. Also wirklich einfach noch schlecht. Deshalb, was wir zum Beispiel versucht haben aufzubauen bei Europäischen Parlament auch, ist so eine Art Rolle, naja, ich weiß nicht, wie wir das genannt haben, Search Designer, Search Specialist, glaube ich, ja. Das ist jemand, der oder die SEO kennt, aber auch wie die Suchmaschinen funktionieren und wie man die mit Metadata umgeht und Informationsarchitektur und so weiter. Das heißt, meistens wäre dann zum Beispiel Search Quality Score das dritte. Aber wenn es zum Beispiel ein Formular ist, wo sehr viele Eingaben gibt und Eingabefelder und Radio-Buttons, was auch immer, dann suchen wir zum Beispiel nach Geschichten wie Accuracy Score. Und zwar, wie akkurat oder präzise sind die Angaben, die uns eingegeben werden im Endeffekt. Oder mit anderen Worten, wie oft machen Leute Fehler. Aber nicht unbedingt Fehler, weil Formular falsch gestaltet ist, sondern weil sie vielleicht die Fragen falsch verstehen oder falsche Informationen uns geben. Weil im Hinblick auf zum Beispiel so eine Versicherung, ne, wenn eine Versicherung falsche Angaben kriegt von jemandem, dann zurückzukommen zu dieser Person und dann irgendwie anzufragen, das kostet unglaublich an Zeit und auch an verlorenes Geld. Also dieses dritte KPI, und ich habe so eine Liste von 60, die kann ich auch gerne teilen, das variiert immer, abhängig vom Projekt. Aber die ersten beiden sind immer dabei.
Aber was ich da jetzt mitnehme, ist auf jeden Fall einen hohen Kommunikationsaufwand, auf jeden Fall, der da stattfindet. Finde ich total spannend, weil so stelle ich mir eigentlich ein perfektes Projekt vor, dass jeder miteinander spricht, dass du genau guckst, okay, Analyse, wie ist die Suche, wie funktioniert das? Sind die Suchergebnisse passend und. Wie bringt man das unter einen Hut? Also es ist ja auch zeit- und kostenintensiv sowas natürlich. Ja, also das kannst du ja nicht mit jedem Kunden jetzt am Ende auch machen. Machst du das auch dann nur bei Kunden, die auch wirklich eine gewisse Größe haben? Oder würdest du das auch, ja gut, man kann das natürlich verkleinern auf kleinere Kunden und natürlich jetzt nicht mit dem Europaparlament vergleichen. Aber denkst du, das ist eine Schablone für alle Websites?
Also ich versuche grundsätzlich genau so zu arbeiten, immer. Das heißt, selbst wenn danach nicht gefragt wird, das ist bei mir so immer im Hinterkopf. Das heißt, ich baue so ein Design-KPI-Tree, ich habe dann Impact-Effort-Matrix zusammen mit PM, wo ich dann überlege, okay, wie können denn diese Features machen oder diese Sachen verbessern? Was sollten wir, woran sollten wir uns fokussieren? Und dann spreche ich natürlich mit Business Analyst, falls es einen gibt in einem Team. Okay, wir haben dieses Business Goal, dieses Business Ziel und so OKRs und so weiter. Lass uns das mal aufbauen und nicht aufbauen, runterbrechen drauf, was wir eigentlich hier in verschiedenen Teams machen können. Ich würde ehrlich gesagt sagen, dass das alles gar nicht so viel Zeit braucht, wie man denkt. Vielleicht auch, weil wir das ziemlich optimiert haben, oder versuchen zumindest zu optimieren. Es kann natürlich sehr evidence-based sein, so dass im Europäischen Parlament ist alles basiert auf Inhalten und Daten und Fakten. Das gibt's keine links und rechts. Also das ist ganz klar. Wir haben das jetzt in Usability Testing gesehen. Okay, also machen wir das. Oder wir haben das in Research gesehen. Leute finden das nicht oder Leute kommen damit nicht klar. Okay, dann müssen wir das angehen. Also alles ist sehr, sehr sauber. Sehr klar. Es kann aber auch sein, dass wenn wir zum Beispiel in einem kleinen Projekt sind, dass wir einfach mal zu jemandem, der das Projekt führt, kommen und sagen, können wir einfach mal bitte 12, 15 Tasks beschreiben, die Leute fast regelmäßig tun? Also was müssen sie eigentlich wirklich gut machen können in unserem Produkt? Was ist das? Ist das Importing? Ist das, wie gesagt, Filters, weil sie dann irgendwie mit Filters umgehen müssen? Sind das irgendwelche Dashboard-Sätze, customizable Dashboards? Syncing, was auch immer, Collaboration Features, was auch immer. Was ist das, was quasi unser Wert ist für die Kunden? Das muss ja wirklich top funktionieren. Also wirklich, wirklich top funktionieren. Und dann, wie gesagt, man braucht 20 Stunden, mehr eigentlich nicht. 20 Stunden mit 15 bis 18 Leuten, die dann einfach mal diese Aufgaben durchführen oder versuchen, das zumindest zu tun. Und selbst wenn man dann einfach nur beobachtet, was sie tun, lernt man sehr viel, das ist Nummer eins. Und wenn man dann auch noch die Zahlen hat, Success Rate und Time, dann weiß man auch, wie erfolgreich sie sind. Und natürlich, wenn nur 20% der Teilnehmer dann eigentlich das, was sie machen müssen, nicht schaffen im Industrial Produkt, dann ist das schon ein Problem, von dem ein PM eigentlich wissen sollte. Und mehr als 25 Stunden inklusive Report und so weiter braucht das eigentlich nicht, vielleicht nur 30. 30 Stunden alle 6 Monate, mehr nicht.
Wie sieht denn der, eigentlich braucht ihr auch zu Beginn, bevor das Projekt losgeht, jetzt in dem Fall mit der bisherigen Website, ja auch diese Referenzdaten, also um jetzt zu messen, Success Rate. Das heißt, ihr macht eigentlich initial, wenn das Projekt jetzt losgeht, eigentlich schon mal so einen Test mit der Gruppe, okay, die 5 Aufgaben kriegt ihr oder die 12 Aufgaben.
Genau das habe ich vor einem Jahr gemacht.
Genau. Haltet das dann fest? Macht ihr neben diesen qualitativen Umfragen, nenne ich das jetzt mal, auch noch irgendwelche Tracking-Tools auf der Website irgendwie, die bestimmte Sachen messen? Oder ist das eher zweitrangig jetzt für den Prozess?
Also wir haben da quasi die Ambition, möglichst wenig zu messen, auf der Seite des Europäischen Parlaments grundsätzlich. Wir nutzen da kein Hotjar, nichts, natürlich hat das auch mit GDPR zu tun und so weiter. Also da wird eigentlich, es gibt ein Analytics-Tool, aber wir messen jetzt keine Scroll-Maps oder Heat-Maps oder sowas, sondern das ist dann Moderated Testing, wo wir Leute dann hinbringen und dann gibt es immer 2 Personen, also einmal ich und einmal meine Kollegen, die dann entweder als Moderatorin ist oder halt Note-Taker. Das heißt, wenn es einer der oder die Moderatorin ist, dann stellt sie die Fragen und führt quasi dann die Person, die dann diese Fragen oder diese Tasks abarbeitet, durch das Testing. Und dann die andere Person, in dem Fall meistens ich beobachte, was der Nutzer oder die Nutzerin eigentlich tut, aber sie klickt, wie die Suche benutzt wird, ob die Suche benutzt wird, Navigation und so weiter, wo dann steckt, wie die Facial Expressions sind und so Geschichten. Und dann machen wir quasi so eine Art, nicht nur Findings, aber auch Recommendations. Also das sollten wir vielleicht anpassen. Weil zum Beispiel die Art und Weise, wie Leute suchen und so weiter, das ist relativ, ich würde nicht sagen, dass es sehr gleich ist. Aber Leute suchen halt entweder nach Schlüsselwörtern oder sie suchen nach dem, was zu ihrer Rolle passt. Das sind so unterschiedliche Modelle, wie Leute im Web suchen oder auf den Seiten suchen. Da kann man bestimmt relativ schnell dann diese Ergebnisse finden. Aber das ist meistens in unserem Fall moderated. Ich kenne einige Teams, die das unmoderated machen. Das heißt, sie schicken einfach mal Aufgaben und dann kriegen sie mit Full Story, kriegen sie so einen Report, was die Leute gemacht haben und das war's. Aber wir machen das mit Moderation, weil wir dann auch ein paar Fragen stellen können, was wir da eigentlich gemacht haben, wieso und so weiter und so fort.
Das heißt, du fährst dann da ins Europäische Parlament?
Nein, das ist gerade hier, also direkt hier vor Ort, remote. Also fast alles ist remote.
Okay. Alright, dann würde ich sagen, haben wir doch den ersten Part unserer Reihe beendet. Du hast uns, glaube ich, einen super Einblick mal gegeben, wie eigentlich sowas auch mal ablaufen kann mit User-Testing, auch User-Focused-Testing und wie man auch ein paar Goals sich einfach mal setzen kann für eine Seite und die daraufhin auch entwickelt und gar nicht irgendwie einfach mal loslegt, sondern okay, wir haben irgendwelche Ziele und die wollen wir jetzt erreichen. Wie das jetzt funktioniert, das können wir wahrscheinlich mal in einem weiteren Part jetzt gleich besprechen, wie man eben genau so komplexe UIs dann auch angehen könnte oder eben auch, vielleicht sogar auch mit AI ein bisschen was machen kann oder eben auch Barrierefreiheit und Accessibility ein bisschen unterbringt. Vielen Dank, Vitali, für den Part 1.
Sehr gerne, Alex.
Bis dann.